So. Ja, ich schlage vor, wir fangen auch gleich mit einem Gedicht an. Wenn es schon um die Kunst gehen soll, als Brücke zwischen den Völkern oder zwischen den Menschen oder wo auch immer, dann tun wir gleich was. Wir fangen an mit einem Gedicht, allerdings. Geht scheinbar nicht um die Kunst, sondern ist dem Physiker gewidmet. Genau, es ist auf der Rückseite. Genau, wunderbar. Genau. Da. 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 Na, das brauchen wir aber das. Ich weiß das selber, da ist nicht mehr was. So. Da können wir es gemeinsam, ja, im Stehen ist immer am besten. Mit voller Stimme. Allerdings. Ist von Goethe das Gedicht im Übrigen. Wird oft zitiert, aber falsch zitiert. Wenn wir gleich darauf kommen dann. Allerdings dem Physiker ins Innere der Natur, o du Philister, dringt kein erschaffener Geist. Mich und Geschwister mögt ihr an solches Wort nur nicht erinnern. Wir denken, Ort für Ort sind wir im Innern. Glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Das hör ich 60 Jahre wiederholen. Ich fluche drauf, aber verstohlen. Sage mir 1000, 1000 Male, alles gibt sie reichlich und gern. Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Lass mir es gut sein damit. Danke. Ja, wir werden es dann zum Schluss noch einmal machen. Und in der Zwischenzeit werden wir dem Ganzen noch eine Menge Inhalt, hoffe ich, hinzufügen. Oder einiges besprechen dann. Also warum es Goethe so stark geht drinnen, ist, dass man die Natur nicht bloß von außen betrachten kann, sondern dass man auch ins Innere der Natur dringen kann. Aber wenn man ins Innere der Natur dringen will, dann muss man ins eigene Innere schauen. Das heißt, das, was die Natur im Innersten zusammenhält, wie es im Faust so schön heißt, denn der Faust möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, das kann ich nur im eigenen Inneren finden. Und wir leben heute in einem Zeitalter, wo so stark die Trennung da ist zwischen Welt und dem, was ich bin. War eine notwendige Entwicklung in der alten Zeit, wir haben jetzt die ganze Kulturgeschichte erlebt, war diese Trennung lang nicht so stark. Erst ganz allmählich ist sie gekommen. Je weiter man zurückgeht, desto mehr fühlt man diese Verbundenheit mit der ganzen Welt, mit der ganzen Erde, mit dem ganzen Kosmos letztlich. Und man fühlt sich nicht als einzelner Mensch noch. Wir können das heute fast nicht mehr nachempfinden, weil für uns ist das ganz selbstverständlich. Ich bin da und schaue alles andere von außen an. Betrachte es von außen und mittlerweile hat man schon selbst das Gefühl, naja, ins Innere des anderen, da kann ich gar nicht hineinschauen, kann ich vielleicht gar nicht mehr miterleben. Das ist ja heute oft das Problem, dass Menschen dann Dinge tun, über Dinge entscheiden und nicht also miterleben, was in dem anderen Menschen vorgeht. Ich erlebe das heute oft bei Gesprächen, die Menschen miteinander haben. Ich sage immer, das ist eigentlich kein Gespräch mehr, sondern es sind zwei Monologe. Der eine erzählt was und will seins loswerden und der andere antwortet, indem er seins los wird, aber er hat in Wahrheit nicht miterlebt, was in dem anderen wirklich vorgeht. Er hört äußere Worte im Grunde. Und das ist aber eine notwendige Folge unserer heutigen starken Bewusstseinsentwicklung. Wir sind sehr bewusst an der Außenwelt geworden. Und vergessen dabei, dass das Innere aber auch zur Welt nämlich gehört. Wir glauben, das ist unseres, halt unser Privatleben, unser Innerliches. Aber in Wahrheit ist das Innere die tieferen Geheimnisse der Welt und die tieferen Geheimnisse auch der anderen Menschen erlebe ich in mir, in Wahrheit. Ich muss es nur entdecken. Ich muss es ans Bewusstsein heben. Das ist das Problem. Wir sagen heute in der Technik, in der Naturwissenschaft, wir wollen nur das erforschen, was objektiv ist, die objektive Welt. Das heißt, das, was mir als Objekt gegenübersteht. Wir vergessen aber völlig, dass die Objekte für sich genommen gar nichts sind, wenn ihnen nicht ein Subjekt gegenüberstünde. Wenn Sie sagen, Objekte sind Wirklichkeiten, dann stimmt das nicht. Sie sind Illusionen. Sie sind nur eine halbe Wirklichkeit. Sie sind nämlich nichts ohne dem Subjekt, das ihnen gegenübersteht. Es gäbe das objektive Erleben nicht ohne eines erlebenden Subjekts. Und das ist eigentlich nur eine Folge unseres modernen, abstrakten Denkens, dass wir die Welt so trennen in Subjektives und Objektives. Und daher sagt Steiner ganz richtig in seiner Philosophie der Freiheit und überhaupt in seinen erkenntnistheoretischen Schriften, man darf niemals sagen, das Denken wäre eine subjektive Tätigkeit. Denn erst durch das Denken bestimmen wir uns als Subjekt. Das heißt, wir haben gewisse Erlebnisse, die wir als objektiv bezeichnen, das sind halt meistens die, die draußen sind, und gewisse Erlebnisse, die wir als subjektiv bezeichnen, die wir in uns haben. Und das sagt noch lange nicht, dass alles, was in uns lebt, nur uns alleine betrifft. Das ist die Täuschung nämlich. Sondern wir müssen unterscheiden lernen. Und in der Kunst ist das auch sehr wichtig. In der Kunst, wenn wir zum Beispiel auch ein Kunstwerk nur betrachten oder ein Kunstwerk anschauen wollen, dann müssen wir uns bewusst werden, dass wir es als Kunstwerk überhaupt erst dann erleben werden, wenn wir innerlich Anteil nehmen daran. Wir müssen innerlich etwas tun, um es überhaupt als Kunstwerk erleben zu können. Und daher, der eine Mensch sieht etwas als Kunstwerk an und der andere so, aha, gibt mir nichts, interessiert mich nicht weiter. Also, das heißt, wie weit ist Kunst objektivierbar? Naja, nicht ohne das subjektive Erleben, aber es geht sogar noch weiter. Alles, was wir in der Welt sehen, sehen wir nur dadurch, dass wir innerlich aktiv sind. Wenn wir sagen, naja, die Statue da draußen oder der Baum da draußen, der steht draußen und der ist objektiv vorhanden. Ja, ich würde ihn nicht erleben, ich würde ihn nicht wahrnehmen, wenn ich nicht innerlich tätig wäre. Die kleinste Kleinigkeit, die ich beobachte in der Welt, ist nicht da, ohne dass ich innerlich seelisch tätig bin. Und das bestimmt aber auch bis zu einem gewissen Grad sehr stark mit, wie weit ich etwas von der Außenwelt erlebe oder nicht erlebe. Manche Menschen, die ein sehr reges Innenleben haben, erleben wesentlich mehr. Ein Maler zum Beispiel, der der Welt gegenübertritt und die Natur anschaut, sieht vielleicht wesentlich mehr, nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, wenn er wirklich ein Künstler ist, sieht mehr als der Durchschnittsmensch. Sieht wirklich mehr. Also, man sagt heute, also gut, in der Naturwissenschaft soll alles intersubjektiv sein, zumindest. Also das heißt, es muss so sein, dass alle Menschen es gleich erleben können. Ja, aber da kommen wir auf die allerprimitivste Ebene nur herunter in Wahrheit. Ich meine, dass irgendwas quadratisch ist, werden die meisten miterleben können. Die Feinheiten einer Sache, dazu gehört sehr, sehr viel mehr. Dazu gehört vielleicht ein ganzes langes Leben an Erfahrungen sammeln, an inneren Kräften entwickeln, um die Feinheiten der Dinge wahrzunehmen. Fängt schon an mit so einfachen Sachen wie die Farbenwelt wahrzunehmen. Ich habe öfters gemacht in der Lehrerausbildung Goethes Farbenlehre. Goethe hat ja gesucht als einen Weg zu den Farben, die Gesetzmäßigkeiten der Farbenwelt, der Lichtwelt, herauszufinden, aber so, dass sie nicht nur für den Physiker was hergeben, sondern auch für den Künstler. Weil für ihn gehört das immer zusammen. Wissenschaft und Kunst ist für ihn etwas, was eigentlich zusammengehört, was nicht trennbar ist. Für uns heute sind das zwei völlig verschiedene Welten. Aber er hat jetzt Gemeinsame gesucht. Ja, und da, wenn man so die einfachen Farbenphänomene studiert und dann ein bisschen über das hinausgeht, was man so in einem Physikbuch lernt. Halt, farbiges Licht entsteht dadurch, dass weißes Licht durch ein Prisma gebrochen wird. Ich weiß nicht, wie man es bricht, aber wurscht, es wird halt irgendwie gebrochen, heißt es. Und fertig. Also das heißt, weißes Licht wird in die Simmer-Regenbogenfarben gebrochen. Punkt, aus. Und das entsteht dadurch, also die verschiedenen Farben werden halt verschieden stark abgelenkt durch das Prisma, so wird es halt gesagt. Und wenn ich dann den Leuten sage, stimmt überhaupt nicht, ist gar nicht wahr. Die verschiedenen Farben werden nicht verschieden stark abgelenkt, stimmt überhaupt nicht. Man muss nur genau hinschauen. Wenn man genau hinschaut, sieht man nämlich, es entsteht eine gewisse Täuschung dadurch, dass wenn durch ein Prisma, man kann so Farbstreifen nebeneinander machen, also rot, blau, grün und so weiter, in allen Regenbogenfarben, und wenn man durch ein Prisma durchschaut, scheinbar verschieben sich die alle gegeneinander. Das heißt, sie werden unterschiedlich abgelenkt, unterschiedliche Winkel. In Wahrheit passiert nichts anderes, dass an den Enden, oben und unten, Farbsäume entstehen. Und die können manchmal praktisch die gleiche Farbe haben wie der Originalfarbstreifen, also zum Beispiel was Grünes oben und so weiter, dann erscheint es eben einfach oben verlängert in einer gewissen Weise. Oder es wird unten überdeckt durch die Gegenfarbe, sodass es unten praktisch ausgelöscht wird. Aber es ist da, im Prinzip sind die Streifen genauso da wie vorher, nur sie haben Farbsäume, nichts anderes. Das ist ein ganz simples Phänomen. Ja, die meisten brauchen mindestens einen Tag an Übung, um das zu sehen und zu akzeptieren. Das ist ganz interessant. Das ist einfach nur das Phänomen zu sehen. Und ganz besonders Bedarf kommen tun sie gelernte Physiker. Ja, weil die wissen ja schon vorher, was sie sehen werden und was sie erwarten. Und das bestimmt tatsächlich das, was wir wahrnehmen. Also das heißt, unsere Gedankenrichtung, die wir schon mitbringen, spielt sehr viel mit für das, was wir dann wirklich sehen in der Natur. Das heißt, wir sehen also ganz und gar nicht objektiv, sondern wir sind subjektiv beteiligt, nur wir vergessen es. Und das ist das Problem dabei. Wir können gar nicht objektiv schauen, weil dann könnte man gar nicht schauen. Dann wäre eben kein betrachtendes Subjekt da. Wir müssen beides zusammen haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir gerade dadurch sehr viel Einfluss haben auf das, was wir eigentlich sehen oder wie viel wir sehen von der Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach die Wirklichkeit nach Beliebigkeit machen. Aber wir entdecken tiefere oder weniger tiefe Schichten dadurch. Und es gehört immer beides zusammen. Und das ist einmal für die Kunst auch ganz wichtig, das zu wissen, weil in der Kunst machen wir jetzt eigentlich das Umgekehrte. Wir tragen etwas von dem, was wir innerlich erleben, gestalterisch in die Welt hinein. Das heißt, wir prägen der Außenwelt jetzt etwas von unserem inneren Erleben ein. Und die Frage ist, was das sein kann und was das sein soll. Und Steiner spricht ja oft an vielen Stellen auch über die Kunst und hat sich zum Beispiel auch mit dem Naturalismus auseinandergesetzt. Also, ist Kunst bereits, wenn ich äußere Gegenstände, so wie ich sie wahrnehme, eins zu eins abmale, also praktisch fotografisch abmale, ist da bereits der Kunst Genüge geleistet oder ausreichend Genüge geleistet? Oder braucht Kunst noch mehr? Naja, wenn man schaut, die Kunst hat sich sehr stark verändert. Es gab Zeiten, also wo mehr naturalistische Darstellungen waren, da kann man sehr weit zurückgehen, interessanterweise. Also wenn man nimmt Höhlenmaler rein, da gibt's sehr unterschiedliche Phänomene. Da gibt es zum Beispiel den Röntgenstil, der ist ganz abstrakt, das sind wie Zeichnungen. Also da sieht man eigentlich in Wahrheit nur Kraftzentren, die in den Tieren, die da abgebildet sind, wirksam sind, Spiralen oder irgendwas. Schaut also wie Strichmandeln die ganze Geschichte aus. Ziemlich, aber in Wahrheit ist es ein Erleben von Kräften, die drinnen sind. Und nichts wirklich Äußerliches, so wie das Tier ausschaut. Also das ist nur mit viel Fantasie als äußerliches Tier zu erkennen. Also es zeichnet gar nicht das Äußere. Aber andererseits, wenn man da in Altamira oder so diese Malereien sich ansieht, die sind geradezu naturalistisch. in Farben gestaltet bereits, also ganz, ganz, ganz äußerlich. Und so zieht es sich durch, dass es immer wieder Epochen gibt, wo mehr Äußeres, mehr Naturalistisches da ist, andere, wo es ganz weggeht. Also zum Beispiel heute in der Kunst ist man bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich schon sehr stark weggegangen vom Naturalismus. Also Sie denken an abstrakte Malerei und so. Da geht es eigentlich nur mehr darum, Seelenkräfte darzustellen in Wahrheit. Zu erleben Formkräfte, die drinnen sind. Da fällt das Äußerlich-Gegenständliche vollkommen weg. Beides hat seine Aufgabe in der Menschheitsentwicklung gehabt und wird es auch noch teilweise in Zukunft haben. Weil das naturalistische Sehen lehrt uns zumindest die äußere Welt ergreifen. Weil auch das muss man erst lernen. Man muss lernen, die äußere gegenständliche Welt zu sehen. Und sehr unterschiedlich ist es, in welcher Umgebung man aufwächst. Na, ein simples Beispiel, Sie kennen vielleicht alle Sie kennen optische Täuschungen. Es gibt verschiedenste optische Täuschungen, wobei in Wahrheit nicht die Wahrnehmung täuscht, sondern das Urteil, das wir fällen, täuscht. Zum Beispiel eine so ganz bekannte Sache ist die. Wird mir jetzt nicht so gut gelingen, dass ich die richtig hinbringe. Aber die Striche sollen es im Original alle gleich lang sein und trotzdem wirkt die obere dann kürzer als die untere. Und wir können uns diesem Erlebnis gar nicht entziehen. Ich weiß jetzt wahrscheinlich nicht ganz richtig. Nein, ich habe die untere ein bisschen kürzer gemalt. Sie können sich das aber zu Hause sehr leicht machen. Man muss es dann wirklich genau abmessen, dass die Strecken gleich lang sind. Aber wir erleben sie nicht gleich lang. Das Interessante ist, dass man hat Untersuchungen gemacht, zum Beispiel Neger aus Afrika unterliegen dieser Täuschung nicht. Die erkennen sofort den Unterschied. Sie haben sich gefragt, ja, wo kommt das?
Entschuldige, das obere wirkt länger.
Ja. Es wirkt nicht nur länger, weil es falsch zeigt, weil es nicht gleich lang gezeichnet hat.
Ich glaube, dass das auf der linken Seite eher das Problem ist.
Bitte?
Ich glaube, dass das Problem auf der linken Seite ist.
Ja. Das linke, genau.
Ja, genau.
Es ist ganz verschoben, ja.
Genau drunter.
So, also wir haben ein neues Lied morgen, glaube ich. So. So.
Das untere
schaut größer aus. Schaut das untere größer
aus.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Täuschung. Ja, aber wieso unterliegen die Afrikaner oder viele dem nicht? Jetzt ist mir drauf gekommen, die wohnen nämlich in diesen Negergrals, in diesen Rundbauten. Die haben keine Ecken, bitte?
Das darf man nicht mehr sagen.
Ja, also.
Afrikaner
habe ich eben vorher gesagt. Aber Afrikaner-Gral ist schwer zu sagen. Gut, wurscht. Also sie leben in runden Bauten. Jetzt ist mir draufgekommen, das entsteht aus dem Erlebnis, weil wir in unserer Architektur die Ecken haben und perspektivisch erscheint es einfach so, dass das eine uns weiter weg erscheint mit dieser Fluchtlinie und das andere, die uns entgegenkommen, erscheint auf der anderen Seite. Nicht mal, wenn man so einen Würfel zeichnet, irgendwie dann erscheint uns das irgendwie so. Und unser Zimmer, ne? Da haben wir einerseits vorne diese Ecke drinnen und hinten haben wir so in etwa die andere Geschichte. So irgendwie. Diese. Aus dem Erlebnis kommt das, aus dem perspektivischen Erlebnis heraus. Weil wir das also hineinschauen einfach. Machen wir es blau. So möchte man es machen. Das ist die Vorderkante, das würde also dem entsprechen.
Aber du müsstest ja eigentlich kürzer wirken, oder?
Die vordere müsste länger wirken.
Aber es wirkt dann links kürzer.
Da. Ja, ja, das sollte aber die sollte länger wirken, ja.
Was? Nein. Die mit dem stumpfen Winkel sollte eigentlich kürzer
werden. Die ist kürzer, ja.
Ja,
das sollte. Das ist zuerst falsch gesagt.
Ja, ich würde es auch sagen.
Welche? Von außen kommen die Winkel, die verlängern das Ganze.
Genau. Mhm, genau.
Die Winkel, die hineingehen, verkürzen es.
Die verkürzen es.
Nein, die verlängern es. Das schaut kürzer aus.
Das ist das Kürzere.
Das ist das Kürzere. Das ist das Kürzere.
Ja.
Die Winkel, die rausgehen,
sind
die
von weiter weg. Gut. Jetzt bin ich selber ganz verwirrt. Ja, auf jeden Fall schaut eindeutig das untere. Ja. Untere
ist länger.
Länger, genau.
Ich mache es weiter. Nach außen, das wirkt es kleiner.
Ja.
Das zieht hinaus. Das zieht zwei.
Ja, also auf jeden Fall ist diese Täuschung hängt zusammen damit, dass wir einfach mit diesen mehr oder minder rechten Winkeln zu tun haben in unserer Architektur. Also das heißt, die Architektur hat einen großen Einfluss auf uns. Wie man es auch mit der Aufrichtigkeit, zum Beispiel mit den Säulen und so, das ist ja auch etwas, was den Menschen lehrt, aber dann aufrecht zu stehen, wenn er in so einer Umgebung ist. Also wenn wir mit vielen Säulen umgehen oder sowas, haben wir ununterbrochen eigentlich dieses Beispiel des sich Aufrichtens drinnen, in einer gewissen Weise. Also Architektur zum Beispiel prägt unheimlich stark den Menschen bis in den physischen Körper hinein. Und wir merken das gar nicht. Das heißt, Wenn wir uns heute die Architektur anschauen, alles zweiglatt, zweiverkehrt im Grunde. Das prägt uns bis ins Körperliche hinein, dass wir auch so zweiglatt, zweiverkehrt sind. Prägt, was stärkt es daher? Es stärkt zum Beispiel bis ins Gehirn hinein. Im Gehirn ist die Prägung am stärksten. Weil auch jeder Wahrnehmungsvorgang, den wir haben und den wir verarbeiten, wird ja nicht nur mit vom Gehirn verarbeitet, sondern er bildet das Gehirn auch. Also namentlich beim kleinen Kind sehr stark, aber selbst bis zum Lebensende hört es im Grunde nicht auf, dass wir immer unser Gehirn umbilden. Wir bauen zwar keine neuen Nervenzellen mehr, aber neue Nervenverbindungen. Mit allem, was wir verarbeiten sozusagen von außen. Also das heißt, wir arbeiten im Grunde sehr stark bis in unser Physisches hinein. Und was bewirkt diese Architektur, dass wir genau so unser Gehirn ausbauen, dass es eigentlich nur sehr beschränkte Denkmöglichkeiten dadurch auch entwickelt, die aber sehr, sehr abstrakt, sehr klar dafür sind. Die aber nicht lebendig sind. Also zum Beispiel, dadurch haben wir heute kein Denken, das wirklich Lebendiges begreifen kann. Weil noch so viel Kenntnis von Biochemie hat mit Erkenntnis des Lebendigen gar nichts zu tun. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, man soll diese Erkenntnisse nicht haben. Ich bin selber Chemiker, also ich bin auf dem Gebiet tätig. Aber mit dem Verständnis des Lebens hat das überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eigentlich nur die stofflich tote Seite, die eben auch im Lebendigen drinnen ist, die wir auch in uns haben. Aber das Leben ist Formverwandlung. Also dieses Spiel von mir ist mit der Geraden und mit der Krummen, wenn man so will, aber das auf höchster Ebene. Also mit diesem, ein Spiel mit diesen Formkräften. Und Kunst, wenn ich zum Beispiel in die Plastik hineingehe, muss genau mit diesen Kräften arbeiten zum Beispiel. Also wenn ich anfange zu plastizieren, dann muss ich genau mit diesen Kräften arbeiten. Dann komme ich in das hinein, in die Kräfte, die den Körper gestalten, die nicht den fertigen Körper beschreiben, sondern die den innerlich beleben, die ihn wachsen lassen, die ihn regenerieren wieder. Das ist das, was Steiner bezeichnet dann als den Ätherleib. Das heißt, die bildenden Lebenskräfte, Bildekräfte nennt er sie auch, lebendige Bildekräfte. Kann man in jeder Pflanze betrachten, dort am reinsten, weil die Pflanze ist schon etwas Lebendiges, ist nicht bloß etwas Totes, sondern etwas Lebendiges. Und das erklärt sich eben nicht alleine aus den physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten, die geben nur die feste, die tote, die erstorbene Form eigentlich. Und Das heißt, in der Kunst zum Beispiel, alles, was mit Plastik oder so zu tun hat, spricht ganz besonders auch unsere eigenen Lebenskräfte an. So wie die Architektur hauptsächlich den physischen Körper anspricht und auch mitbildet, so bildet die Plastik, die Skulptur, also entweder von innen gebildet oder von außen hereingeschnitten, wenn man so will, also die zwei Formen, hängen zusammen mit dem Ätherleib des Menschen, mit dem Bildekräfteleib des Menschen. Vielleicht schauen wir uns das auf. Also Architektur das ist der physische Leib, der damit am stärksten korrespondiert. Und in der Plastik haben wir es zu tun mit Ätherleib oder Bildekräfteleib, wie immer man es nennen will. Ich meine, Leib, Sie dürfen sich darunter jetzt natürlich nichts Räumliches wirklich vorstellen. Ich meine, er wirkt zwar in unserem ganzen Körper, aber es sind gestaltende Kräfte in Wahrheit. Kräfte, die man in der Pflanze sehr gut beobachten kann. Und da kann man sich auch gleich fragen, wann ist denn in der Natur etwas schön? Jetzt kann man ja mal fragen, Naturschönheit, wenn wir von Kunst reden, aber Schönes gibt es doch auch in der Natur zu betrachten. Aber wann ist etwas schön und wann ist es weniger schön, sagen wir so? Womit hängt es zusammen? Ich weiß nicht, wenn man vergleicht bei einer Pflanze das Samenkorn mit der Blüte zum Beispiel. Was würde man als schöner empfinden? Bitte?
Wenn es
vollendet ist, in gewisser Weise ja. Also in der Regel wird man eher sagen, dass die Blüte, wenn es voll in der Blüte ist und seine ganze Gestalt zeigt und vielleicht noch der Duft dazukommt, dass das also dann seine höchste Schönheit entfaltet hat, die in der speziellen Pflanze möglich ist. Und im Samenkorn schlummert sie noch irgendwo. Natürlich kann ich sagen, boah, das ist aber ein tolles Samenkorn, wie das ausschaut. Natürlich. Aber verglichen mit der Blüte derselben Pflanze kommt dort noch viel mehr zur Erscheinung. Und in der Kunst ist es immer wichtig, dass die Dinge irgendwo zur Erscheinung kommen, dass sie nicht im Verborgenen bleiben. Also das heißt, etwas von den Kräften, die im Samenkorn zwar schon vorhanden sind, aber noch nicht sichtbar sind, noch nicht in die sinnliche Erscheinung getreten sind, die sind in der Blüte zur vollen Entfaltung gekommen. Da sehe ich sie und dann sagen wir, da kommt das Schöne heraus, der schöne Schein, wenn man so will. Also das heißt, ein Sichtbarmachen von Kräften, die zunächst verborgen sind. Und das ist das, was in der Kunst dann über den bloßen Naturalismus auch hinausführen kann. Wenn ich etwas sichtbar mache von dem, was normalerweise unsichtbar ist. Also Steiner schildert das so schön in seinem ersten Mysteriendrama. Da gibt es das Zwischenspiel und da sind zwei Damen, die Sophia und die Estella, die debattieren heftig darüber, was Kunst ist. Die eine ist ganz begeistert, sie hat ein Schauspiel gesehen, das war ganz naturalistisch und war so ergreifend und wie das toll dargestellt war, wirklich so wie in der äußeren Realität, das hat sie zutiefst ergriffen und die andere sagt, mir ist das zu wenig im Grunde. Und weil eigentlich dem wirklichen Leben gegenüber ist das ein blasses Abbild trotzdem. Weil wenn ich wirklich in der Welt draußen die Dinge sehe, dann ist das ein Abziehbild davon. Und weil es ist ja eigentlich auch immer so blöd, dass wenn man sagt, hier, der Apfel ist schön wie gemalt. Aber wirklich ein Apfel ist eigentlich viel reicher und viel voller, als das, wenn es noch so schön gemalt ist. Also es kann eigentlich nur ein blasses Bild geben. Aber was kann die Kunst machen? Sie kann etwas von dem sichtbar machen, was ich nicht auf den ersten Blick draußen sehe. Na, ein Beispiel, auch in demselben Drama, im achten Bild, da geht es um einen Maler, der hat ein Bild gemalt und hat einen Freund von ihm oder Bekannten oder Lehrer von ihm porträtiert. Und jetzt kommt ein zweiter Freund dazu und schaut das Bild an und ist ganz fasziniert davon, weil er plötzlich durch das Bild denkt, er schaut in die Seele seines Freundes, der dort porträtiert ist. Dort kommen Dinge hervor, die an den Menschen, denen er tagtäglich begegnet, noch nie aufgefallen sind. Dem Maler sind sie aufgefallen. Und er hat sie irgendwie in die Farben, in die Formen des Bilds hineingeheimnisst. Ein guter Maler kann das nämlich. Er bringt, weil er einfach mehr sieht durch seine, durch seinen inneren Reichtum, das, was wir am Anfang gesagt haben, was wir sehen, hängt davon ab, wie weit wir innerlich aktiv tätig sind, seelisch aktiv, geistig aktiv tätig sind. Er sieht mehr und aus dem, was er mehr sieht, gelingt es ihm etwas, zumindest einen Abglanz davon, in dieses Bild hineinzubringen. Das heißt, er stellt ihn gar nicht nur äußerlich dar. Es ist mehr als eine bloße Fotografie, sondern er bringt etwas, macht etwas sichtbar wirklich von der Seele dieses Menschen, von dem Innerlichen, was er erlebt. Weil wir in Wahrheit das Innere eines anderen Menschen sehr wohl miterleben können. Wir sind nur körperlich voneinander getrennt. Seelisch sind wir in Wahrheit nicht getrennt, wenn wir nur ein bisschen tiefer im Seelischen erleben können. Weil es ist eine ganz, ganz unsinnige Sache, dass wir nur äußerlich daraus schließen, aha, ich habe auch ein Innenleben, also wird vermutlich der andere, weil er so ähnlich ausschaut wie ich, auch eines haben. Sondern in Wahrheit erleben wir es unmittelbar. Wir sind im Seelischen lange nicht so getrennt wie im Körperlichen. Nur ist es uns heute nicht bewusst. So. Hat seinen guten Grund, weil dadurch fühlen wir uns so sehr als Einzelpersönlichkeit, so sehr getrennt. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, haben wir ja heute schon gehört, dann kommen wir in Zeiten, wo die Menschen viel kollektiver waren, wo die Sippe die große Rolle spielt. Das heißt, wo ich als Einzelner mich gar nicht irgendwie besonders fühle, sondern stark fühle ich mich als Mitglied der oder der Sippe und mit allen Plus und Minus, die damit verbunden sind. Was dann da Blutrache zum Beispiel entsteht. Also du bringst dann von meiner Sippe um, bringe ich irgendwann von deiner Sippe um. Wurscht, ob der persönlich irgendwas gemacht hat, ist ganz egal, weil es zählt ja nur das große Ganze. Aber heute sind wir ziemlich stark vereinzelt, aber dadurch haben wir das Bewusstsein verloren, dass wir mit den anderen Menschen, ja mit den Tieren draußen, überhaupt mit der ganzen Natur in Wahrheit seelisch verbunden sind. Ja, bis zur Sternenwelt. Es ist nämlich ganz interessant, dass Steiner oder auch andere gerade das, was die Grundsubstanz, wenn es so will, des Seelischen ist, nennt er den Astralleib, den Sternenleib, weil wir seelisch eigentlich mit dem ganzen Kosmos verbunden sind. So weit geht es im Grunde, bis zu den Sternen, wo wir hinausblicken. Man hat, in den Städten erlebt man das nicht mehr. Wenn man einmal wirklich in der freien Natur, im Stockdunkeln, in einer finsteren, in einer mondlosen Nacht hinausgeht und den Sternenhimmel oben betrachtet, dann kann man vielleicht ein bisschen was von dem nacherleben, was die Menschen früher noch, sicher noch viel stärker hatten, diese Verbundenheit mit dem, was da draußen ist. Unmittelbar das zu spüren. Aus dem kommen die ganzen Dinge dann mit dem Tierkreis und die ganzen Geschichten, wo man sagt, das hat auf den Menschen einen riesigen Einfluss. Ja, es hat einen riesigen Einfluss auf uns, weil wir verbunden sind damit. Nicht, dass es uns zwingt in irgendeiner Weise, aber wir sind damit verbunden. Also eigentlich, je weiter wir ins Innere kommen, interessanterweise, desto mehr sind wir mit dem ganz draußen verbunden. Das ist ganz interessant, weil wenn wir dann zu unserem eigentlichen Ich, zu unserem, dem Zentrum unseres Wesens kommen, dann sind wir eigentlich sogar noch über die sichtbare Welt hinaus. Dann sind wir also über die Grenzen des Kosmos hinaus in Wahrheit noch verbunden. Verbunden mit dem im Grunde, mit den Kräften, die den ganzen Kosmos geschaffen haben. Wenn man so will. Das heißt, mit der kreativen, mit der kreativen, schöpferischen Kraft, die den ganzen Kosmos hervorgebracht hat. Weil, wenn man sich die Natur anschaut und wenn wir uns Menschen damit vergleichen, muss man sagen, es ist eine ähnliche kreative Kraft drinnen. Im Großen, in einem noch viel größeren Maßstab, die wir entfalten, wenn wir im Kleinen künstlerisch tätig sind, gestaltend tätig sind. Da brauche ich jetzt noch gar nicht von irgendwelchen Göttern oder sonst was reden, ich muss nur beobachten. Aber es sind doch unheimlich kreative Prozesse in der Natur tätig. Und Prozesse, die aber auch mit einer ungeheuren Intelligenz verbunden sind. Weil es doch komisch, wenn wir sagen, wir bauen eine chemische Fabrik, sagen wir, da gehört viel Krebs, da gehört viel Intelligenz dazu. In jeder einzelnen Zelle von uns spielt sie millionenfach komplexeres, nur im chemischen, biochemischen Geschehen ab. Und da sagen wir, das ist ja, tote Materie. Aber da waltet gewaltige Intelligenz drin. Da ist die wir in unseren gesamten Bibliotheken auf der Welt haben, ist nicht einmal so davon. Also das, man sieht es an allen Ecken und Enden. Und diese Intelligenz ist aber im Kosmischen zugleich der große Künstler auch. Bei uns fällt das schon wieder heute einmal alles so stark auseinander. Der Wissenschaftler ist der möglichst nicht künstlerisch tätig ist oder vielleicht nur in seinem Privatleben, aber möglichst soll er in seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht so allzu kreativ sein, sondern halt sehr präzise, sehr, sehr logisch. Und der Künstler, weiß ich nicht, gut, heute sind sie auch sehr intellektuell meistens. Aber da hört, in Wahrheit hört sich die Kunst auf, wenn sie abstrakter Intellekt ist. Also wenn ich sage, ich habe eine Idee und diese Idee, die ist so und so und ich werde das jetzt auf Papier bringen, da wird nichts rauskommen. Oder da schreibe ich jetzt einen Roman. Ein Künstler muss das erleben können. Wenn er es nicht erleben kann, unmittelbar, wir haben die Zeichnung gehabt, mit der unmittelbaren Geistesgegenwart in Wahrheit, die Gegenwart nämlich heißt in Wahrheit Geistesgegenwart, wenn ich in der nicht etwas erlebe, wenn ich, weiß nicht, als Autor nicht erlebe meine Figuren und die nicht geradezu vor mir sehe und spüre jeden Charakterzug, den der in sich hat, wenn ich mir Figuren nur ausdenke, also jetzt denke ich mir halt einen Bösewicht aus und dann ein bisschen einen besseren und dann schaue ich halt, was passiert, dann werden das nur Scherenschnittfiguren werden in Wahrheit, die kein wirkliches Leben haben. Wenn ich die innerlich erlebe, dann brauche ich beim Schreiben im Grunde gar nicht mehr nachdenken, sondern ich schreibe nur, was ich erlebe, das beschreibe ich, das fließt aus der Feder. Also ein guter Künstler schreibt so nicht. Natürlich kann er sich vorher irgendein Konzept machen, einen groben Rahmen einmal, wo die Geschichte hingehen soll, muss man ja machen. Aber das eigentliche Leben muss ich füllen mit dem inneren Erleben. Das heißt, ich baue eine ganze Welt in mir auf. Und das heißt, Kunst ist immer auch diese Aufforderung, diese Innenwelt zu pflegen. Und diese Innenwelt zu entwickeln, und das ist heute für uns das Wichtigste. Es geht ja jetzt darum, Kunst als Brücke zwischen den Völkern. Und die Brücke wird sich nur finden lassen, die wird sich nicht im Äußeren bauen lassen, sondern sie muss einmal dadurch entstehen, dass innerer Reichtum entsteht. Dass man das anstoßen kann, dass man das vermitteln kann. Und wobei man aber damit rechnen muss, wenn man jetzt über die ganze Welt schaut, dass Völker, dass einzelne Menschen in durchaus unterschiedlichsten Entwicklungsstadien zu finden sind. Also wenn wir jetzt die ganze Kulturgeschichte da den Bogen vor uns gehabt haben, muss man rechnen, und das ist aber jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern dass man Völker, Menschen, einzelne hat, die noch vor ein paar Jahrtausenden stehen in Wahrheit, ihrer inneren Entwicklung noch. Sie fahren zwar vielleicht auch im Mercedes, aber trotzdem drinnen sitzt ein alter Ägypter. Nicht ein neuer Ägypter, sondern ein alter Ägypter von der ganzen Empfindungsweise. Und woanders sitzt vielleicht einer, der schon 2000 Jahre in die Zukunft geht. Auch das ist möglich. Weil je länger die Menschheitsentwicklung geht, desto mehr fächert sich das auseinander. Und die Kunst ist jetzt da, die Brücke zu finden. Dieses starke Innenleben, das wir jetzt entwickeln sollen, entwickeln können, das haben die Menschen früher draußen erlebt. Wo sie sich noch nicht so getrennt haben von der Welt, haben sie das, was wir heute als Innenleben bezeichnen, draußen erlebt. Wie es das kleine Kind noch erlebt. Das Kind ist noch im Eins mit der Welt. Wenn es den Tisch hat, na, du böser Tisch, du, weil meine Seele steckt dort genauso drin. Oder der Tisch steckt in mir drinnen. Das ist noch nicht getrennt. Und das ist aber bei vielen Menschen heute eben diese Trennung auch noch nicht so stark vorhanden. Und das macht das Problem. Und nämlich das Problem im Zusammenleben der Völker sehr oft. Und zwar wirklich im Detail dann, weil jetzt lebt man mit so einem Tür an Tür zusammen und der hat eine ganz andere Sicht der Welt, eine ganz andere Erlebnisweise der Welt, erlebt Dinge noch draußen, wo wir nichts sehen. Und wir sind blind dafür. Und umgekehrt erleben wir innen was, wo der überhaupt kein Empfinden noch dafür hat. Also, wenn man schaut, also was da mit den Terroristen oder so, wenn die so brutal Menschen umbringen, was, das geht ja eigentlich nur, wenn ich innerlich gar nichts erlebe dabei. die erleben auch nichts dabei. Das ist, ja, äußerlich ist das ein großes Bemborium, aber der spürt nicht irgendwas sowas wie Mitleid oder so mit dem. Das ist nicht so, dass der, wenn er den enthauptet oder so, innerlich irgendwas empfindet dabei. Gar nichts. Das heißt, da ist etwas fehlt an der inneren Entwicklung. Und gerade das ist ja das Raffinierte, leider Gottes, dann, wenn solche Menschen rekrutiert werden, man sucht sie genau solche, die es noch nicht geschafft haben, das Innere da zu entwickeln. Und jetzt kommt dazu, es sind oft junge Leute, weil auch wir in unserer persönlichen Biografie müssen das erst entwickeln. Das kleine Kind ist noch ganz verbunden mit der Welt. Dann kommt eh schon einmal der Moment, der erste Moment, wo es Ich zu sich sagt oder sich als Ich empfindet, der unter Umständen sehr schockierend auch sein kann. Der kann was Großartiges sein, der kann so schockierend sein, dass das Kind dann sogar verweigert, diesen Weg weiterzugehen. Also zum Beispiel mit der Erscheinung Autismus oder so hängt das sehr stark zusammen, dass das Ich wie durch einen Schock sich dann zurückzieht. Wo dann sogar Fähigkeiten, die vorher schon da sind, wieder verloren gehen, weil das Ich das nicht erträgt irgendwo und sich zurückzieht. Also da ist sehr viel Hilfe notwendig, um dieses Innenleben zu pflegen. Also gerade in dem Alter, so bis zum 21. Lebensjahr mal, ungefähr, also bis zur Großjährigkeit, offiziell ist das ja halt schon früher, es ist auch individuell sehr unterschiedlich, aber ungefähr halt bis in die Zeit hin, da muss man denken, da beginnt erst mit dem 21. Lebensjahr das zu erwachen, was wir Empfindungsseele nennen. Empfindungsseele ist in etwa das, was natürlich in anderer Weise in der ägyptischen Zeit entwickelt wurde. Das sind Fähigkeiten, die man damals entwickelt hat. Und jetzt müssen wir das in gewisser Weise natürlich anders nachholen, so ab dem 21. Lebensjahr etwa, jeder von uns. Vorher können wir es in der Art gar nicht haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, was passiert, wenn da vorher schon alles Mögliche schief geht. Wenn da das Innenleben vorher nicht richtig entwickelt wird. Weil wir eben dem Kind nicht genügend Anregungen dazu geben. Dann entsteht da einfach eine schwere Schädigung in Wahrheit, die nur sehr, sehr schwer gut zu machen ist, weil das Ich gar nicht die Chance hat, sich da im Inneren zu verankern. Das heißt, das Ich bleibt eigentlich immer so irgendwie außerhalb. Weil Seele zu bilden heißt, dass das Ich in uns, das heißt, das Ich, was ist das Ich? Das Ich ist der eigentliche schöpferische Kern in uns, der Geist in uns, wenn man so will. Aber der Geist alleine nützt uns nichts, wenn er nicht eine reiche Seele hat, in der er leben kann. Wenn diese reiche Seele fehlt, dann schwebt das Ich sozusagen im luftleeren Raum irgendwo und schwebt fast über dem Menschen irgendwo nur und kann nicht hinein. Also wir müssen eigentlich einen Nährboden geben, dass das Ich da hinein kann, seine Tätigkeit entfalten kann. Und die Tätigkeit, die es als allererstes entfaltet, wo wir als jeder Mensch eigentlich Künstler ist, dass wir nämlich unser eigenes Seelisches gestalten, immer mehr. Da fangen wir an. Weil Künstler zu werden, heißt einmal überhaupt das eigene Seelische zu entwickeln. Und zwar ein eigenes Seelisches. Nicht nur das der Gruppe, der Sippe, des Allgemeinmenschlichen, sondern das individuell Seelische. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit so ein virulentes Problem, weil je weiter wir in die Vergangenheit gehen, da brauchen wir gar nicht so weit gehen, ist immer noch mehr das Sippenhafte, die Großfamilie, das tut man so oder so, die allgemeine Regel, die uns einfängt irgendwo und das auch trägt bis zu einem gewissen Grad. Wir sind heute zumindest in unserer sogenannten westlichen Zivilisation so weit, dass jeder auf sich selber zurückgeworfen ist. Und entweder es kommt was aus dem Inneren und schafft es, diese Seele zu bearbeiten oder nicht. Wenn nicht, dann entsteht also ein großes, großes Vakuum. Das ist heute die Riesengefahr, dass immer mehr Menschen kommen, die da im Seelischen ein riesiges Vakuum haben. Und daraus entstehen die unterschiedlichsten Probleme. Daraus entstehen seelische Krisen natürlich, also die ganzen sehr verbreiteten psychischen Krankheiten, die es heute gibt, von leichten Neurosen bis weiß Gott was, die Nervosität, die es heute gibt, das hängt alles also sehr stark damit zusammen, dass dieses Innenleben nicht harmonisch entwickelt ist, einseitig vielleicht nur entwickelt ist, rudimentär entwickelt ist. Und das heißt, Kunst hat da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, gerade mitzuhelfen, das zu entwickeln. Die Kunst fängt an, eben das reiche Innenleben zu entwickeln. Nur dadurch kann ich ja überhaupt auch als Künstler Ästhetik werden. Wenn ich das nicht habe, kann ich keine Kunst betreiben. Ich werde kein Maler sein können. Das Höchste, was ich tun kann, ist vielleicht völliger Naturalismus, die Linien, die ich draußen vorfinde, nachzeichnen. Sehr interessant, dass das meistens Autisten sehr gut können. Getreue Kopie der Umwelt zu machen, das geht sehr gut, weil da brauche ich die innere Beteiligung nicht. Aber sozusagen erleben, was als Seele dahinter steckt, als das Unsichtbare dahinter steckt, hinter der Welt, da wird es schwer. Und das ist aber genau das, was mich ins eigene Seelische hineinführt. Also das heißt, je mehr ich mich ins Innere der Natur vertiefe, desto mehr vertiefe ich mich auch in mein eigenes Inneres. Und dabei entdeckt man durchaus nicht nur schöne Sachen. Auch das ist klar. Wenn man sagt, Kunst hat es mit dem Schönen zu tun. Und eine besondere Blüte dieser Kultur des Schönen war sicher die griechische Zeit. Weil wenn man so griechische Statuen sich etwa anschaut, die sind einfach vollendet. Schöner geht es nicht mehr. Besser kann man es nicht mehr machen. Es ist das Idealbild des menschlichen Körpers zum Beispiel, das da ist. Man kann es jetzt nur in 100 Kopien machen, aber mehr ist auf dem Gebiet nicht zu erreichen. Es ist absolut vollendet. Und im Übrigen ein interessanter Gesichtspunkt, was kann man dann noch machen überhaupt? Eigentlich ist dann die Kunst am Ende. So wie es vollkommen als vollkommen geht nicht. Also ich muss anfangen, was Neues. Ich muss eigentlich sogar das Erworbene schon wieder zerlegen irgendwo und auseinandernehmen. Und was heute sehr stark ist, wir müssen also die Auseinandersetzung in der Kunst sogar auch suchen mit dem Hässlichen. Das Schöne mit dem Hässlichen. Das Schöne muss eigentlich dem Hässlichen abgerungen sein. Also sieht man ja in der bildenden Kunst das so sehr stark. Ich meine, manchmal kommt da nur das Hässliche hervor, denkt man sich. Aber dass die Auseinandersetzung damit da ist, ist ganz wichtig. Also wenn wir heute noch griechische Statuen einfach machen würden, dann sind wir 2000 Jahre hinten nach. Also wir müssen ringen mit dem auch, was an widerstrebenden Kräften in uns ist. Weil das findet man nämlich auch, also im Seelischen findet man eine ganze Menge. Wir finden also sehr viele positive Kräfte, wir finden die Kräfte, die auch schaffend in der Natur draußen wirken, wir finden aber auch die Kräfte, die hemmend dem entgegenwirken. Also wir finden zum Beispiel das drinnen, was Steiner dann bezeichnet hat als Luzifer und Ahriman, als zwei so polare Kräfte, also Luzifer ist immer der uns so in den sinnlich schönen Glanz verführt, ein bisschen, ja, ins Geistige durchaus hebt, aber in ein sehr luftiges Geistiges, das nicht sehr hoch hinausführt und das mehr so dem eigenen Genuss, der Eitelkeit und so weiter dient. Jeder Künstler verfolgt dem sehr leicht, die Künstler sind fast alle fürchterlich eitel. Ach, wie toll bin ich doch. Also der Luzifer gehört immer ein bisschen zur Kunst, er ist auch der Geist der Schönheit irgendwo, gerade die griechische Kunst hat auch natürlich etwas von dem Luziferischen drinnen. Die ganze griechische Kultur hat das drinnen, dieses fast überschöngeistige irgendwo. Und wenn man sich die griechischen Götter anschaut, die haben das auch. Und da haben wir auch so ihre sehr menschlichen Fehler dabei. Wenn man sich so die Helden, die Götter sagen, anschaut, also da menschelt es manchmal schon so ziemlich. Also das sind so richtige, erhabene Götter, wie man sich so vorstellt, sind es nicht immer. Sondern haben sie auch ihre Eifersüchteleien und dergleichen drinnen. Also das ist so das typisch Luziferische. Das andere ist das Arimanische, das Eiskalte, das sehr Intellektuelle, das Tötende irgendwo, das Materielle auch, wenn man will. Das Luziferische ist immer so ein bisschen weg vom Materiellen. Das muss immer ein bisschen luftig sein, nur nicht zu schwer, nur nicht zu anstrengende Dinge. Und das Arimanische, das ist das Kristallharte irgendwo. Das heißt, also Künste wie zum Beispiel die Architektur ringen natürlich sehr stark auch mit dem Arimanischen. Also einfach durch das Material, das sie bearbeiten. Und sie suchen eigentlich das andere, das Luziferische zumindest ein bisschen hereinzuholen, um das zu bändigen, um das tote Material ein bisschen lebendig zu machen, leichter zu machen. Und wunderbare Sache. Ich meine, selbst rein technische Bauwerke wie so eine Brücke oder irgendwas, diese Leichtig, so ein leichter Schwung darüber, das kann was Gigantisches sein. Da ist dem Arimann abgetrotzt eigentlich eine ganz luziferisch leichte Wirkung. Das ist nicht so eine massive Steinbrücke, die wie ein Klotz da drinnen steht, sondern mit einem Minimum an Materialaufwand und doch großer Stabilität, das hingebaut ist. Das sind Kunstwerke, architektonische Kunstwerke, also die dem Arimann abgetrotzt sind. Und in der Plastik ist das auch noch irgendwo, wenn wir auch mit einem harten Material kämpfen müssen. Aber es ist schon beweglicher geworden irgendwie. Also es macht es uns schon ein bisschen leichter. Und also das heißt, da ist der Herr Arimann. Also die Bezeichnung Arimann kommt halt aus der persischen Kultur. Also dort gab es den Ormuzd und den Arimann als die Gegenspieler. Der Ormuzd war der Lichtesgeist und der Arimann halt der Finstere. Aber wenn man sagt, Widersacherkräfte, muss man sich immer bewusst sein, diese Kräfte sind notwendig in der Welt. Ohne die hätte man das alles nicht. Also ohne die arimanischen Kräfte zum Beispiel, dann würde man nur irgendwie schweben in Wolkenhöhen irgendwo und dann würden wir sicher unser Ich nicht finden. Weil der Arimann hilft uns, uns fest auf die Erde zu stellen und da zu stehen irgendwo und uns mit der Härte der Welt auseinanderzusetzen, uns zu stoßen dran und daran bewusst zu werden. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Also man kann nicht einmal sagen, dass das böse Kräfte sind. Ich meine, es liegt halt an uns, wie wir mit ihnen umgehen. Es sind alle diese Kräfte notwendig. Wenn sie an der richtigen Stelle wirken, sind sie absolut gute Kräfte auch. Also das heißt, der Begriff gut und böse, man muss es immer in der Perspektive sehen, wo es ist. Und genauso das Luziferische, das Leichte braucht man auch. Naja, in der Malerei kommen wir schon so ein bisschen ins Leichtere hinein, weil wir arbeiten mit dem Stofflichen sehr wohl noch, aber eigentlich schon in einer viel leichteren Form. Also wenn man jetzt zum Beispiel Pflanzenfarben hernimmt oder selbst wenn man mineralische Farben hernimmt, ist es unterschiedlich. Also Ölmalerei, wo man mineralische Farben hat, ist noch ein bisschen mehr ins Arimanische hinein, ist auch besser geeignet, so Gegenständliches zu malen. Wenn ich mehr in die Wasserfarben, in die Pflanzenfarben hineingehe, dann geht es schon ein bisschen mehr ins Luziferische hinein.
Terpentin.
Bitte? Terpentin. Da bin ich gleich benebelt. Also da, nein, ist beides. Es ist der Arimann drinnen und der Luzifer, die halten sich da ziemlich die Waage irgendwo. Im Terpentin, ja auch. Ja, durchaus. Durchaus, weil der Terpentin, diese Öle, die sind einerseits ziemlich giftig, die sind ja schwer giftig in Wahrheit, und andererseits aber benebeln sie einen total und führen hinüber. Also es ist so.
Es gibt aber ein Natur-Terpentin.
Mit Orange.
Nein,
ja, trotzdem, wenn man es.
Die Römerinnen haben gesagt.
Ja, für Pfeilchen gewusst.
Ja.
Das
klingt
so,
als hätte ich das. Das ist halt mehr der Luzifer dort. Ja, und die Malerei, die wirkt aber jetzt am allerstärksten auf unseren Astralleib. Also über den wir vorher gesprochen haben, der sozusagen das Grundmaterial, wenn man so will, unseres Seelischen ist. Also wo unser Innenerleben beginnt, wo aber auch unser Triebhaftes natürlich damit zusammenhängt, unsere Willenskraft damit zusammenhängt. Also alles das, was eine Pflanze zum Beispiel noch nicht hat. Ja, eine Pflanze hat noch keine Willenskraft, die fängt nicht zum Marschieren an irgendwo hin. Also, aber das Interessante ist, die Farben. Wo kommen die in der Pflanze am deutlichsten hervor? In der Blüte eigentlich, weil da ist die Vielfalt drinnen und da finde ich auch die Färbestoffe sehr stark drinnen. Und die Blüte ist etwas, wo die Pflanze im Grunde von diesem Astralischen bereits berührt wird.
Da ist schon der Tod fast.
Da ist schon fast der Tod drinnen. Da fängt auch mit der Blüte und namentlich dann mit der Fruchtbildung drinnen, ist auch interessant, dass ein Atmungsvorgang beginnt. Normal, die Pflanzen leben ja vom Kohlendioxid der Luft durch Photosynthese, das heißt, sie haben eigentlich das Gegenteil der Atmung. Nur in der Nacht, beziehungsweise ganz stark aber in den Blüten, beginnt ein Atmungsvorgang. Die Blüten können nicht mehr Photosynthese betreiben, das können nur die grünen Blätter. Die Blüten atmen. Und das ist das, was dann ganz stark die Tiere haben und wir als Menschen auch. Das heißt, das ist fast so, als wie wenn da bei der Pflanze in der Blüte sich beginnt, so Astralisches, das heißt, Seelenartiges sich hineinzusenken. Es berührt die Pflanze eigentlich irgendwo. Und da glänzen aber eben auch die Farben auf. Da ist der ganze Farbenreichtum entfaltet sich da. Und wenn man Seelisches erlebt, wenn man es sehr intensiv erlebt, wenn man es ja, hellsichtig erlebt, naja, was ist das? Das ist gar kein großes Geheimnis. Das klingt jetzt immer so mystisch und weiß Gott wie. Na, wenn man einen anderen Menschen erlebt, dann erlebt man manchmal, na, einer ist so, weiß nicht, so ein finsterer Kerl irgendwie, so ein düsterer Charakter, kann man schon mal spüren bei manchen. Oder ein anderer, der kommt einem so strahlend entgegen, das ist ein lichter Charakter. Na, jetzt stellen wir sich, das kann man doch sehr deutlich erleben, so Unterschiede. Man braucht sich das nur ein bisschen differenzierter erleben, dieses Spiel zwischen Licht und Dunkelheit, dann hat man die ganzen Farbschattierungen dazwischen. Und ein Mensch, der einfach sensitiver ist darauf, was mit einem anderen Menschen seelisch los ist, erlebt dann halt nicht nur Finster und Licht, sondern er erlebt halt, boah, da ist eine grüne Stimmung bei dem da. Und vor allem im oberen Bereich ist eine grüne Stimmung da, dann sieht man halt die Aura. Aber das ist kein großes Geheimnis. Man erlebt eigentlich nur das Seelische des anderen, mit dem man ohnehin verbunden ist. Man schläft nur normalerweise dafür. Also man braucht nicht irgendeine besondere Kunsttricks oder so dazu, sondern es ist einfach eine Schulung der Aufmerksamkeit. In Wahrheit. Geistige Schulung ist nichts anderes, als das Bewusstsein wacher zu machen für Dinge, die eigentlich ununterbrochen für uns da sind, aber wir verschlafen sie. Und ein guter Maler, wenn er ein Porträt malt, spürt nämlich genau das. Er sieht vielleicht nicht jetzt die Aura so wie einer, der sie extra geschult hat dafür, aber er spürt sie. Und er legt sie dann in sein Bild hinein. Da ist sie drinnen. Weil das die Seelenqualität einfach in den Farben sich ausdrückt. Und dann sind es halt gewisse Schattierungen, die im Gesicht drinnen sind, die dem vielleicht da ein bisschen einen grünlichen Schimmer geben, der äußerlich gar nicht da wäre. Außer vielleicht den Grün irgendwo. Aber im Bild ist er drinnen und er drückt etwas genau von der Seelenstimmung aus, die in dem Menschen drinnen lebt, in dem Grundcharakter des Menschen drinnen lebt. Das macht es nämlich aus. Dem Künstler ist es oft selber nicht bewusst, warum und wieso, aber er erlebt es. Und das ist einmal das Wichtige. Also es ist nicht irgendeine spekulative Erwägung. Aha, warte, ich kenne den lang und der ist so und so. Na Gott, welche Farbe werde ich jetzt nehmen, um das auszudrücken? Sondern entweder ich erlebe sie und sage, grün muss da her oder nicht. Also sonst ist es nicht künstlerisch. Ich muss es wirklich unmittelbar wahrnehmen in diesem Sinne. Also da ist in der Malerei unheimlich viel drinnen, um die Seele des Menschen zu erforschen. Auch die eigene natürlich, weil auch wenn man selber malt, zu welchen Farben man mehr Beziehung hat oder wie man mit den Farben umgeht, drückt sehr viel von der eigenen Seele aus, macht etwas für einen selber auch sichtbar, weil wir ja auch einen Spiegel immer unserer eigenen Seele dahin malen. Wir, eben, weil wir nicht nur das Äußere kopieren und abmalen, legen wir auch etwas von unserem Inneren hinein. Und da ist jetzt Inneres von dem, was in der Natur ist, aber natürlich auch unser eigenes Inneres. Das ist auch heutzutage ganz, ganz wichtig, weil eine Kunst, die nicht individualisiert wäre, wo ich nicht sage, aber er kennt die Handschrift des Künstlers, wäre nicht Kunst unserer Zeit, die muss er kennen. Früher wäre das völlig kontraproduktiv gewesen, als ein Ägypter, bei dem man gesehen hat, aha, der Herr Maler sowieso hat das gemalt, die Figur, den hätten sie wahrscheinlich gleich weggeführt. Das wäre unheilig gewesen, weil er hat das eine Göttliche auszudrücken, nicht seine Individualität. Heute müssen wir in jedem Kunstwerk, das wir machen, muss auch die Individualität des Künstlers spürbar werden. Er ist der Schöpfer. Das muss man spüren. Trotzdem schafft er etwas Objektives. Aber das heißt etwas, was auch für andere Bedeutung hat. Das ist nicht nur sein Subjektives, weil in seinem Inneren Verschiedenstes eben lebt. Und weil durch das Ich des Menschen, was kommt da herein? Da kommt die Schöpferkraft herein, aber sie kommt auf eine ganz besondere Weise herein. Man muss sich vorstellen, wenn wir schöpferisch tätig sind, nehmen wir eigentlich die gesamte Schöpferkraft des Universums in uns herein und lassen sie durch unser Ich durchziehen und verändern sie aber dadurch, bereichern sie um etwas Neues. Aber im Grunde immer die Ganzheit geht durch. Also wirklich Geistiges heißt nie, nein, ich habe jetzt einen Einfall dazu. Eigentlich schaffe ich aus dem Ganzen. Das ist nämlich Geist. Intellekt tut Einzelnes aneinanderreihen. Der wirkliche Geist, darum sagten wir auch Schöpfung. Schöpferisch tätig. Ich schöpfe aus dem Ganzen. Und trotzdem, indem ich es durch mein Ich durchziehen lasse, kommt was Neues dazu. Es entsteht etwas Einzigartiges. Was ganz Einzigartiges. Es ist nicht nur, wie es früher war, nur alte Kunst, vorchristliche Zeit, natürlich dann noch Nachwirkendes. Ich nehme das Göttliche herein, so wie es ist, ohne es durch mein Ich zu verändern. Das ist also ganz wichtig. Und heute, und das heißt, wenn ich es bezeichnen will mit christlicher Kunst, im Sinne von, und mit christlich meine ich jetzt überhaupt nichts, was mit meinem Religionsbekenntnis zu tun hat, sondern der Unterschied ist der, dass das, was ich früher von außen genommen habe und nicht durch mein Ich genommen habe, sondern sozusagen von außen geschöpft habe, da war die eigene Individualität nicht dabei. Heute geht der Weg umgekehrt. Aus dem Großen zu schöpfen, aber durchs Ich hindurch. Und dadurch die geistige Welt aber um ein neues bereichern. Weil indem es durch mich durchströmt, kommt etwas dazu. Kommt etwas Neues hinzu. Das heißt, in Wahrheit fängt die menschliche Kunst erst so mit der Zeitenwende an, ganz langsam. Vorher ist es im Grunde noch Göttertat. Also was die Ägypter geschaffen haben noch und noch früher, das ist eigentlich, das sind die Götter, die Künstler, wenn man so will. Jetzt fangen wir erst an, langsam und so deutlich eigentlich erst, noch nicht so lange, dass wir die Künstler sind, trotzdem aus dem Ganzen schaffen. Und da ist dieses also Individuelle ganz, ganz wichtig und das heißt, dieser schöpferische Moment ist ein sehr, sehr spannender, aber auch ein sehr, sehr, naja, erschütternder oft für den Künstler, weil etwas Neues zu schaffen heißt, ich schaffe etwas aus dem Nichts heraus. Ich nehme zwar die ganze geistige Welt herein im Grunde, aber das Neue, was dazukommt, gibt es noch nirgends. Ich kann nirgends nachschlagen, wie soll ich das machen. Wie ist es am gescheitesten, dass ich das mache? Ich muss eigentlich am besten vor einem Nullpunkt stehen. Ich muss den Sprung ins Nichts hineinwagen. In Goethes Faust im Zweiteil heißt es so schön, da gibt es so das Gespräch zwischen Mephisto und dem Faust. und der Faust soll am Kaiserhof die Helena hervorbeschwören, sagt irgendwas, wurscht, ist nicht so wichtig. Und er sagt, wie soll ich das tun? Ja, sagt der Mephisto, einen Weg gibt's, du musst den Weg zu den Müttern gehen. Nur das Problem ist, du kommst dort mehr oder minder ins Nichts hinein. Also du wirst den Weg nicht sehen, den du gehst, den Schritt nicht hören, den du tust, nichts wirst du sehen. Also du bist im absolut Leeren. Und der Mephisto gesteht selber, also dorthin kann ich dich aber nicht begleiten. Ich kann dir zwar den Schlüssel dorthin geben, aber gehen musst selber. Und der Faust sagt sehr deutlich, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Aber da muss ich mich einlassen auf das Nichts. Und das ist heute für den Künstler eine ganz wesentliche Aufgabe, sich einmal zu lernen durch Nachahmung von den alten Meistern und so weiter, in jeder Form, aber dann irgendwann zu sagen, und jetzt muss ich selber was ganz anderes machen. Und da ist es dann sehr gut einmal nicht gleich nachzuschlagen, weil wie hat der das gemacht, gibt es nicht irgendwo eine Beschreibung, wie es tun soll, nichts. Nichts wissen, wie es irgendwer anderer gemacht hat, ich mache es jetzt ganz neu. Ganz neu. Also zum Beispiel, wenn wir irgendein Theaterstück oder was inszenieren, dann versuche ich alle Bilder, die ich jemals davon gehabt habe im Kopf, weil ich es einmal gesehen habe, zu verdrängen und ja nicht mal irgendwas anzuschauen in die Richtung zu dem Zeitpunkt. Weil dann hängt man immer in dem drin, wie hat es der gemacht, auch betrifft auch die Mysteriendramen von Steiner, wie spielt man das? Keine Ahnung, alles was nötig ist, steht im Text drinnen. Mehr brauche ich nicht. Dann kann ich daraus entwickeln. Und den Rest muss man selber machen. Also das ist, und da gehört Mut dazu. Da gehört absolut Mut dazu, auf dieses Nichts sich einzulassen. Aber beim Maler sind es dann die Farbtöpfe, die da stehen. Die sind vorgegeben, die brauche ich. Aber wie ich damit tue, da hilft mir nichts. Ich muss halt vorher die Maltechnik und so weiter, muss ich halt gelernt haben und dadurch habe ich eine gewisse Fertigkeit entwickelt, aber dann heißt es über ins Nichts hineinspringen. Und das ist halt wahnsinnig schwer und davor zucken aber viele Menschen auch zurück und jetzt nicht nur in der Kunst, sondern auch im Leben, weil wenn wir von der Kunst reden, muss man immer von der größten Kunst reden, von der Kunst des Lebens überhaupt, nicht nur zu leben in dieser Welt, das ist die größte Kunst in Wahrheit, weil man oft auch gesagt wird, ja, aber ich mache eigentlich gar nichts Schöpferisches, Künstlerisches, hat das für mich irgendeine Bedeutung? Na egal, indem wir leben als Mensch, in einer sozialen Gemeinschaft zu leben, ist die größte Kunst heute, gerade dort also wo, na ist doch so. Also da miteinander zur Rande zu kommen. Und es braucht einen absolut schöpferisch-künstlerischen Geist in Wahrheit, um das zustande zu bringen. Weil nur mehr die alten Regeln alleine helfen uns nicht mehr. Das ist das Problem. Sieht man ja bei den Jungen. Ich meine, sie pfeifen sich dann nichts darum. Interessiert sie nicht. Und in einer gewissen Weise haben sie ja recht. Nur die zweite Hälfte fehlt halt oft, dass sie aus sich selber jetzt finden müssen. Wie tue ich? Es kann nicht mehr sein, man tut so, sondern ich kann nur sagen, ich will es so. Es gibt keine andere Moralvorschrift als die, ich will es so. Aber das Ich ist dabei die wichtige Betonung. Nicht das Ego will irgendwas, um sich das Leben schön zu machen allein. Das hat eben im Willen des Ich noch nichts zu tun. Das ist die große Schwierigkeit. Wir haben das Schattenbild des Ich in unserem Ego. Das Ego ist das, was nur für sich irgendwas will. Das heißt, ich will, dass es mir gut geht, dass es nicht anstrengend ist und was die anderen machen, ist mir wurscht. Eigentlich, das haben wir zu dienen irgendwo. Naja, ist in der Kulturgeschichte genug so passiert. Die Römer haben das auch so gemacht und viele haben das so gemacht und haben große Kulturen hervorgebracht. Aber das Schöpferische ist das gerade nicht. Das ist also das Gegenteil vom Schöpferischen. Weil das Ego ist nämlich überhaupt nicht schöpferisch. Es lebt bis wann dürfen wir?
Also wir dürfen ein bisschen überziehen. Normal bis 18:15 Uhr, aber wir haben...
Ein bisschen dürfen wir überziehen. Ja, also das Ego, nämlich wenn man es so nimmt, ist ein bestimmter, wenn man will, bestimmter Seelenvorrat. Und der wird nicht größer oder kleiner durch das Ego selber. Es kann höchstens, und das passiert sehr wohl, seelisch kann ich mir etwas aneignen von außen. Das heißt, ich kann schauen, wie hat der andere was gemacht, dann nehme ich das in meine Seele auf, ohne es zu verdauen. Dann bläht sich vielleicht mein Ego auf. Ich kann also sozusagen das Seelische von anderen anzapfen. Das ist eine Möglichkeit. Da kommt aber mein Individuelles nicht hinein. Weil Seelisches alleine ist noch nicht schöpferisch tätig. Das ist also wichtig, dass man den Unterschied zwischen Seele und Geist nämlich heraus. Aber es wird heute kaum unterschieden. Ich meine, abgesehen davon, dass Seele und Geist eh nicht mehr als Realitäten gelten. Aber bitte... Aber das Seelische ist das, was selber noch nicht schöpferisch tätig ist. Das ist erst das Geistige. Das heißt, das Seelische alleine, wenn das Geistige drinnen nicht aktiv wäre oder nicht aktiv ist, kann sich eigentlich nur von außen bereichern lassen. Das heißt, es lebt im Grunde vom Raub, in Wahrheit. Vom seelischen Raub. Naja, ist ganz interessant, weil in der Kulturgeschichte vieles, was an äußeren Raubzügen auch passiert, in Wahrheit den Hintergrund hat. Das Ego versucht, sich aufzublähen. Ja, und dann hat es halt seine großen Schätze, da fühlt sich das Ego gleich viel größer, wenn es einen großen Palast hat und so. Na, dann ist halt das äußere Hilfsmittel, aber in Wahrheit dient dazu, das eigene Ego aufzublähen. Dass es nicht schafft, von innen sich zu bereichern. Weil, wenn der Geist im Menschen, das Ich, tätig wird, schöpferisch tätig wird, das kann aus dem Nichts heraus schaffen. Da ist es genau, das vollbringt das Wunder, das es sonst nirgends gibt in der Welt. Es schafft etwas aus dem Nichts heraus, bereichert das Seelische unendlich aus dieser Quelle heraus. Und das heißt, dann wächst das Ego sehr wohl auch, aber es wächst jetzt von innen. Und indem es von innen wächst, kann es eigentlich immer mehr in die Welt verschenken. Es kann gar nicht anders, Geist kann gar nicht anders als sich verschenken, weil sonst zerplatzt, sonst zerreißt sind. Es ist eigentlich eine übersprudelnde Quelle. Und das heißt, es lebt eigentlich vom Verschenken, vom sich verschenken im seelischen Sinn jetzt vorhin genommen. Das heißt, ein Mensch, der geistig aktiv ist, ist ein Mensch, der andere Menschen bereichert dadurch. Ein Mensch, der nur sein Ego pflegt, saugt eigentlich die anderen Menschen seelisch aus. Holt sich von dort immer, wo immer die Anregung von den anderen. Die seelische Kraft auch von den anderen. Und das heißt, die Brücke gilt es zu finden, dorthin, dass im Menschen das Ich so weit erwacht, dass wirklich diese Quelle sprudelt, dass wir diesen Sprung schaffen von der Zeit, wo das alles einfach nur von außen von den Göttern gegeben wurde, zu der Zeit, wo es jetzt durch das Ich hindurchkommt. Dieselbe geistige Welt, die ich durchhole, aber jetzt durch das Ich und dadurch auch die geistige Welt bereichere. Das ist die Brücke zwischen den einzelnen Menschen und das ist letztlich die einzige Brücke, die auch zwischen den Völkern sich bilden kann. Weil es mit den ganzen Dingen wie Befreiung der Völker und sonstiges, jedes seinen eigenen Staat und jede Untersippe noch seinen eigenen Staat, das allein bringt alles. Es funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Sondern die Brücke liegt in den einzelnen Menschen drinnen. Und das heißt, es geht darum, dieses Punkterl da drinnen zu pflegen. Und zu bereichern, das in die Bildung zum Beispiel hineinzubringen. Was wirklich eine extreme Schweinerei ist in der Bildung, so wie sie heute ist, absolut nicht drinnen ist. Da ist genau das im Grunde ausgeschlossen. Man redet natürlich von Freiheit und Kreativität sehr viel, aber in Wirklichkeit wird das überhaupt nicht gefördert. Sondern was gefragt ist, ist abstraktes, eingelerntes Wissen, immer noch. Und das ist genau das, was tot macht, das, was das Ich also lebt eigentlich da drinnen. Das ist also, wir werden lernen, nur Fertiges anzunehmen, in Wahrheit. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil das also nur diese Ego-Kräfte aufblustert, in Wahrheit. Und das wird nicht funktionieren. Also wir müssen uns selber als dieser Lebenskünstler erleben lernen, der in sich dieses mit dem Ich, diesen kreativen Punkt, diesen schöpferischen Punkt hat. Das als Gedankenanstoß. Vielleicht machen wir noch ein bisschen was Praktisches.
Dieses Zeichen ist das Symbol für die
die Sonne. Ist das nicht wunderbar?
Ja, das ist das Symbol für die Sonne. Das ist richtig. Das ist richtig. Und das hängt in Wahrheit auch irgendwo damit zusammen. Es ist auch die Sonnenkraft in uns. Ich meine, das hängt auch damit zusammen, dass die Ich-Kraft eben viel mehr mit der Mitte auch da zu tun hat. Weil Ich-Kraft ist nicht bloß abstrakter Intellekt. Ich sage nicht, dass nicht im Denken die Ich-Kraft drinnen liegen kann, aber dann muss ich vom abstrakten, ableitenden, toten Denken zu einem kreativen Denken übergehen. Und da wird es schon wieder schwierig, weil das kann man nicht berechnen. Aber ich kann genauso gut Denkkunst machen. Ein guter Philosoph wäre der, der Denkkünstler ist. Dann hat er den Menschen was zu sagen. Und ganz individuell, und das sieht man auch, also wenn man die Philosophie hernimmt, der letzten Jahrhunderte eigentlich schon, sieht man, dass sie einen sehr individuellen Charakter in Wahrheit hat. Und man sagt dann doch, man liest den einen, man liest den anderen, man liest den dritten. Ich habe mir das oft gedacht, ich habe das als junger Mensch gern gelesen, und mir gedacht, ah, der hat recht, das stimmt, ja, das kann ich nacherleben. Dann liest ich einen anderen, der sagt das Gegenteil. Ja, der hat auch recht, das ist ja genau so ist es. Und beim dritten wieder. Ja, sicher gibt es manchmal Widerstände, die man gegen das Einzelne oder andere hat. Aber trotzdem, jeder hat in sich recht, weil jeder von einem individuellen Punkt die Wahrheit sieht. Goethe sagt einmal so schön, kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiße ich es Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben und es ist doch immer dieselbige. Ja, weil jeder hat einfach einen speziellen, individuellen Blickpunkt und schaut trotzdem immer auf die eine Wahrheit. Aber von der Seite schaut es halt anders aus als von der. Macht ja nichts. Mit dem kann man wunderbar leben. Also wenn man sagt, ja, die eine Wahrheit. Ja, die eine Wahrheit, aber von vielen Individuen gesehen schaut ganz anders aus. Und dabei kann man es stehen lassen. Es wird nicht gut sein, wenn ich sage, ja, aber du musst das genauso sehen wie ich. Und zwar immer. Ja, es ist gut, wenn ich probeweise auch dorthin stehen kann und auch so schauen kann. Dann sage ich, das ist schön, aber meins ist doch eher der andere. Aber du schau so. Aber es freut mich, dass ich deine Perspektive auch kennengelernt habe. Also da muss man nicht streiten in Wahrheit. Man kann trotzdem unterschiedliche Blickpunkte haben und kann sogar darauf kommen, sie ergänzen einander. Das war das Wunderbare zwischen Schiller und Goethe. Anfangs haben sie sich wirklich gehasst. Schiller sagt ganz deutlich, Goethe ist mir verhasst, ich kann den Kerl nicht leiden. Dann haben sie zueinander gefunden und das war eine fruchtbare Zusammenarbeit, aber sie waren diametral entgegengesetzte Persönlichkeiten. Weiter auseinander kann man gar nicht sein. Aber es ist gerade die wunderbare Ergänzung. Das heißt, alle Menschen zusammen geben ein wunderbares Ganzes. Würden es geben. Also hoffen wir, dass wir in die Richtung hinkommen irgendwo. Machen wir noch kurz machen wir den Gesang der Geister über den Wassern. Haben wir, glaube ich, auch ausgeteilt, gell? Nein? Dann machen wir das Vermächtnis. Das ist auf der Rückseite von Allerdings. Ja, machen wir es im Stehen, bitte. Hast du kein Vermächtnis?
Ich habe dafür den Gesang.
Aha.
Aber zur Rückseite gar nicht. Aber das macht nichts.
Kannst bitte mit, ich habe jetzt nur das eine, ich kann es nämlich nicht ganz auswendig, sonst schwimme ich. Ja, aber gerade bei der Elisabeth nicht.
Ja, sicher.
Vermächtnis. Vermächtnis. Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ewige regt sich fort in allen. Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig. Denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchen sich das All geschmückt. Das Wahre war schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden. Das alte Wahre, fass es an. Verdank es, er den Sohn, dem Weisen, der ihr die Sonne zum Kreisen und dem Geschwister wies die Bahn. Sofort nun wende dich nach innen. Das Zentrum findest du da drinnen, woran kein Edler zweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen, denn das selbstständige Gewissen ist Sonne deinem Sittentag. Den Sinnen hast du dann zu trauen, kein Falsches lassen sie dich schauen, wenn dein Verstand dich wach erhält. Mit frischem Blick bemerke freudig und wandle sicher wie geschmeidig durch Auen reich begabter Welt. Genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig, das Künftige vorauslebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Und war es endlich dir gelungen und bist du vom Gefühl durchdrungen, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Du prüfst das allgemeine Walten, es wird nach seiner Weise schalten, geselle dich zur kleinsten Schar. Und wie von Alters her im Stillen ein Liebewerk nach eigenem Willen der Philosoph, der Dichter schuf, so wirst du schönste Gunst erzielen, den edlen Seelen vorzufühlen, ist wünschenswertester Beruf.
Gut, Pause.
Also wir haben jetzt bis 19 Uhr Pause, wollen dann pünktlich weitermachen. Also jetzt